Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
Borussia lebt, das ist das gute Zeichen. Borussia hat weiterhin 4 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz in der Bundesliga. Gehen wir es optimistisch an. Borussia Mönchengladbach hat die Chance, am Samstag um 15.30 Uhr gegen Eintracht Frankfurt zumindest für einen guten Abschluss einer ganz schwachen Saison zu sorgen. Hier ist der Pfostenbruch nach dem 2:2 in Bremen, endlosen Neuhaus-Diskussionen und vor dem letzten Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, vor dem letzten Heimspiel von 2 Borussia-Legenden. Ich bin Kevin und schalte rüber zum kongenialen Podcast-Partner und zum DB-Bordbistro-Sitznachbar Fabian. Hi.
Ja, grüß dich. Ja, ich hoffe, bei uns wird bald eine Ehrentafel im Bordbistro nach uns benannt. Einige Geschichten erlebt, auch am vergangenen Wochenende wieder. Hatten natürlich aber auch immerhin diesen einen Punktgewinn mit dem Gepäck auf dem Rückweg. Das war, glaube ich, das Allerwichtigste, was uns am Samstag die Laune oben gehalten hat auf dem Rückweg. Ganz wichtiger Punkt, hoffentlich, oder wird, denke ich, noch ein ganz wichtiger Punkt. Es sieht ganz, ganz okay aus. Nichtsdestotrotz, wir haben 32 Spiele gespielt. Borussia ist noch nicht gerettet. Ja, und ich glaube, da haben wir dann noch einiges an Gesprächspotenzial und Gesprächsstoff jetzt.
Und bevor jemand Schnappatmung kriegen sollte und sagt, oh, was sind die unkritisch geworden, ganz okay, bezieht sich natürlich jetzt auf die reine Tabellensituation im Kampf um den Klassenerhalt. Denn da hat sich die Lage zumindest nicht verschlechtert. Ich würde sagen, sogar verbessert, leicht verbessert, weil weiterhin 4 Punkte wie in den letzten beiden Wochen auch oder nach den letzten beiden Wochenenden, aber jetzt nur noch 2 Spiele. So muss man es ja zusammenfassen, bevor wir jetzt gleich in die Analyse gehen, Fabian.
Ja, genau. 4 Punkte bei 2 Spielen. Mainz 05 hat noch 2 Spiele. Sie müssen beide gewinnen eigentlich, um an uns vorbeizuziehen, realistischerweise bei deutlich schlechterem Torverhältnis. Ja, dafür müsste Mainz 05 in Wolfsburg gewinnen und dafür müsste Mainz 05 eben auch den ersten Auswärtssieg seit April 2023 einfahren in der Bundesliga. Und hoffen wir einfach mal, dass das nicht passiert, spätestens dann in Wolfsburg. Und dann wäre das zumindest mal die direkte Rettung für Borussia.
Jetzt könnte man sagen, Mensch, das ist ja eine Mannschaft, die auch seit Urzeiten nicht mehr 2-mal in Folge gewonnen hat, wenn sie auswärts nicht gewinnen kann, seit über einem Jahr. Aber 2 Siege in Folge gab es trotzdem schon gegen Darmstadt und Hoffenheim, glaube ich, in 2 aufeinanderfolgenden Heimspielen vor ein paar Wochen. Also ja, bei uns bleibt es auch weiter sehr siegarm. Es bleibt bei 7 Siegen nur. Das liegt eben an diesem 2:2 in Bremen. Aber immerhin war es am Ende noch ein Punkt. Darüber sprechen wir jetzt. Lass uns reingehen, wie immer, mit dem Blick auf die Aufstellung. Es waren erneut 3 Wechsel im Vergleich zum vorangegangenen Spiel, dem 0:0 gegen Union. Julian Weigl nach Gelbsperre zurück in der Mannschaft. Manuel Koné wieder nach Verletzungen seit längerer Zeit wieder in der Startelf und Franck Honorat nach der Blessur jetzt auch wieder von Anfang an für Fabio Chiarodia, Stefan Leiner und Thomas Schwanscherer. Und Nicolas ist im Tor geblieben für Jonas Omlin. Also das war ja auch eine spannende Personalie. Ich denke, das sind so die wichtigsten Erkenntnisse, die wir dann gegen 14:30 Uhr hatten beim Blick auf die Aufstellung.
Ja, genau. Und ich denke, die spannendste Erkenntnis war tatsächlich, dass Moritz Nicolas geblieben ist. Seoane hat es jetzt kommunikativ gut gelöst und hat sich die Tür offen gehalten, Omlin im Heimspiel gegen Frankfurt wieder zurückzuholen ins Tor. Und hat das mit mit der Anzahl der Trainings unter Vollbelastung in der Woche verargumentiert. Aber Moritz Nicolas hat mal wieder seine Nominierung gerechtfertigt und gibt momentan eigentlich auch gar keinen Anlass zu wechseln. Und das muss man einfach auch berücksichtigen. So war es jetzt auch gegen Werder. Ja, und ansonsten die üblichen 2-3 Wechsel natürlich. Lag natürlich auch an den vorherigen Blessuren, kleinen Verletzungen und der Gelbsperre von Weigl. Deshalb auch ganz natürlich, dass es da ein paar Wechsel gab. Insgesamt ja etwas kompakter, würde ich sagen.
Ja, und man hat jetzt Ko Itakura wieder von der 6 zurückgezogen. Das war jetzt ja dann auch noch eine offene Personalie, gerade weil Fabio Chiarodia es gegen Union ja gut gemacht hatte. Aber konntest du es im Prinzip nachvollziehen, dass Seoane da dann jetzt Chiarodia trotzdem wieder rausrotieren lassen würde?
Ja, das konnte ich durchaus nachvollziehen und ich glaube, das war auch absehbar. Ich glaube, für Chiarodia jetzt kurz vor Saisonende, du steckst immer noch im Abstiegskampf, dann müssen es jetzt auch irgendwann die Leute richten, die von Borussia auch viel Geld überwiesen bekommen. Dann müssen auch diejenigen die Verantwortung übernehmen. Und ich denke, ja, man kann dann auch natürlich mit solchen jungen Spielern wie Chiaro, die ja jetzt in dieser Phase, da kann man wirklich unglaublich viel auch falsch machen. Man sagt ja immer wieder, auch die jungen Spieler, die müssen Fehler machen, die dürfen Fehler machen bei uns. Das ist auch okay. Die Frage ist, wie viele Fehler man sich am 32. Spieltag erlauben kann, wenn man um den Abstieg spielt. Nicht mehr viele, und dann ist es doch durchaus verständlich, dass man dann auf die ja eher erfahreneren setzt, die vielleicht nicht ganz so ja von der großen Nervosität gepackt werden.
Und zunächst durfte sich Gerardo Seoane auch bestätigt fühlen angesichts der wirklich guten Anfangsphase von Borussia. Wurde dann auch gekrönt mit dem 1:0, im Prinzip mit der ersten Torchance im gesamten Spiel. So nach ungefähr 9 Minuten spielt Rocco Reitz den perfekten Pass auf Robin Hack und der verwertet das Ding. Macht ja häufig auch die nicht ganz so leichten Dinger rein, hat glaube ich einen Expected Goals Wert, der deutlich niedriger liegt, als es seine 9 Tore allesamt übrigens jetzt in diesem Kalenderjahr in der Bundesliga erzielt, als es die vermuten lassen würden. Wirklich ein sehr, sehr gutes Tor, wenngleich bis zuletzt offen geblieben ist, ob es abseits war. Also die Bremer haben sich ja sehr aufgeregt jetzt im Nachhinein, ob der Situation, dass es eben bei dem Tor geblieben ist. Aber man konnte es offenbar nicht so richtig auflösen. Und das übrigens bringt mal wieder dieses VAR-Thema auf die Karte. Darüber sprechen wir ja auch im weiteren Verlauf dieser Folgen sicherlich nochmal drüber. Aber einmal mehr muss man sagen, also der VAR im Fußball einfach kein Erfolgsmodell, wenn man nicht mal mehr einen Abseits zweifelsfrei aufklären kann, weil es eben dann von dem richtigen oder falschen Bildframe abhängt. Und es ist doch alles Kokolores. Also wenn es da jetzt hier um 3 Zentimeter geht oder so, ne, man muss da irgendwie mal eine Lösung für finden, weil so kann es ja nicht weitergehen.
Ja, ich sag da auch immer wieder beim Abseits, wenn du gerade beim Abseits, wenn du dir 3 Zeitlupen hintereinander anguckst oder nicht mal Zeitlupen, sondern 3 Wiederholungen hintereinander und in keiner Wiederholung zweifelsfrei sagen kannst, jo, das war Abseits, dann sollte es auch eigentlich kein Abseits sein. So, diese Regel ist ja eigentlich ja nicht dafür gemacht, dass man da wirklich um den letzten Millimeter feilscht. Zumindest nicht im Ursprung, bin ich der Meinung. In dem Fall ja, hat Borussia davon profitiert. Ich habe in dem Moment einfach nur gehofft, dass das Tor bestehen bleibt, weil es wirklich in der Entstehung einfach schön anzusehen war. Der Pass von Rocco Reitz genial und dann ja der Abschluss von Robin Hack auch sehr gut. Von daher hat es mich für die beiden gefreut, dass diese Co-Produktion der, wie ich finde, ja mal wieder sehr fast engagiertesten und auch im Moment mit am meisten Selbstvertrauen ausgestatteten beiden Borussen dann so gut funktioniert hat und bestehen geblieben ist und Borussia damit 1:0 in Führung gegangen ist.
Sie spielen halt beide sehr unbekümmert auf und das tut uns so unfassbar gut in der aktuell schwierigen Phase, wo es an Selbstvertrauen natürlicherweise mangelt, aber auch in der Phase, als es jetzt noch nicht so richtig hart auf hart kam, waren das immer jetzt Spieler, die tatsächlich diese Unbekümmertheit an den Tag gelegt haben und davon hatten wir fast in den letzten Jahren sehr, sehr wenige. Danach hat Borussia nach dem Führungstreffer noch, ich würde sagen, so ungefähr 10, 15 Minuten weiter ganz ordentlich gespielt, hat sich nicht sofort irgendwie zurückgezogen, sondern ist eher auf das 2:0 gegangen, ohne jetzt so richtig klare Chancen zu haben. In der Entstehung gab es so die ein oder andere Umschaltsituation, aus der dann wenig geworden ist. Es gab aber auch eine Einzelaktion von Manu Kone entlang der Grundlinie, wo er natürlich sehr viel Glück haben muss, dass er dann irgendwie an Cetra vorbeikommt. Also den muss Cetra dann natürlich auch haben und den hatte er. Und dann gab es vor allen Dingen diese Eckballszene, wo Ko Itakura in der Luft stand und wo dann Cetra aber auch dann sein Mann gestanden ist. Also es war dann ein 1:0 und aus dieser guten Anfangsphase sind wir dann allerdings ja immer schwächer geworden und Bremen bekam mehr und mehr Spielkontrolle.
Ja, und das wirkte ja von außen mal wieder so ein bisschen unverständlich. Also immer dieses Abgleiten, die vollständige Passivität. Mittlerweile muss man ja fast sagen, ist das Markenzeichen von Borussia in dieser Saison geworden. Leider. Und das führt natürlich auch immer wieder dazu, dass man sich dann selbst um den Lohn bringt. Ich finde, man wurde sehr passiv über 20, 25 Minuten, ohne jetzt aber in der Phase in der ersten Halbzeit noch unglaublich viel zuzulassen. Also Bremen hatte jetzt auch nicht die Riesenchancen. Man stand da relativ kompakt und umso bitterer ist es dann eigentlich, dass man ja sich durch ungeschicktes Abwehrverhalten am Ende wirklich mit dem Pausenpfiff dann noch das 1:1 fängt. Ja, und Bremen da quasi einlädt, doch zur Halbzeit noch dieses 1:1 zu erzielen.
auch ich, wir beide waren ja im Gästeblock und ja, der Bremer Gästeblock ist jetzt nicht der beste. Wir hatten vergleichsweise gute und freie Sicht für Bremen-Verhältnisse. Deswegen bilde ich mir jetzt auch ein, dass wir es beide ganz gut eigentlich auch analysieren können. Ich war doch ein bisschen überrascht davon, wie sehr auf die Mannschaft eingeprügelt wurde, auch bei Twitter und so, ne? Also, dass es da vor allen Dingen um diese fehlende Aktivität dann ging, so ab Minute 25. Ja, das stimmt schon, dass wir mehr und mehr dann so das Heft des Handelns weggegeben haben, aber du sagst ja ganz was Richtiges und Wichtiges. Man hatte trotzdem das Gefühl, dass wir hinten die Kontrolle haben und wussten, was wir taten. Ne? Also mehr als jetzt irgendwie ein paar Halbfeldflanken und mehr oder weniger zielloses 2-3-Kontaktspiel kam von Bremen da auch nicht zustande. Also dementsprechend so schlecht fand ich es gar nicht. Und man muss immer noch auch mit einbeziehen, dass die Situation nun mal sehr schlecht ist. Und für diese Umstände fand ich es jetzt auch nicht so schlimm. Weil auch wenn man sich die Bundesliga anschaut und das Tabellenbild und die Torverhältnisse von allen Mannschaften, also ganz ehrlich, welche Mannschaft spielt denn wirklich über 90 Minuten ein hochaktives Spiel und lässt Ball und Gegner gelaufen? Also da fängt es ja schon bei Platz 6 an, wo das eigentlich nicht mehr der Fall ist.
Das schafft auch eigentlich am Ende kaum eine Mannschaft. Bei Mainz sieht man es jede Woche wieder, dass sie in der ersten Halbzeit oft sehr, sehr gut anfangen, sehr aggressiv, sehr aktiv Fußball spielen und dann merkt man jedes Mal wieder, dass ihnen die Kräfte schwinden in der zweiten Halbzeit und dann wieder in die Bredouille geraten. Bei Borussia wechseln sich die Phasen dann ein bisschen anders ab im Spiel. So hatte man jetzt so ein bisschen das Gefühl, man ist sehr aktiv reingestartet, hatte dann eine Passivitätsphase. Hat die leider aber auch wieder mal nach dem Halbzeitpfiff noch angehalten. Und ab da fand ich es eigentlich erst wirklich problematisch, weil dann steht es 1-1 und man kommt aus der Halbzeit raus und es geht ja zu Beginn der zweiten Halbzeit ging ja erstmal gar nichts. Also da hatte ich wirklich das Gefühl, da war sehr große Verunsicherung, da war sehr große Angst, da waren ein paar individuelle Fehler, die einfach vermeidbar sind. Und dann hat man Bremen einfach, das war so mein Eindruck, von Minute zu Minute irgendwie stärker werden lassen und dann war das 2-1 irgendwann gefühlt nur noch eine Frage der Zeit.
Ja, ich würde jetzt noch mal eine Szene zumindest rausheben wollen und zwar eine Einzelleistung von Rocco Reitz, der glaube ich seinen Gegenspieler tunnelt und dann wirklich eine Top-Chance hat. Ein bisschen ähnliche Position wie Robin Hack allerdings. Das Ganze wirklich aus dem Nichts entstanden und er hat dann einen sehr scharfen Schuss auch, der ziemlich gut aussah jetzt gerade so bei Spielzusammenfassungen, also so aus der Ferne, aus dem Block heraus habe ich es gar nicht so knapp gesehen, aber das Ding hat den Kasten nur knapp verfehlt, also das hätte uns natürlich extrem gut getan, wäre so ein bisschen gegen den Trend im Spiel gewesen, das stimmt schon, also man ist eigentlich sehr unsicher rausgekommen und hat dann Bremen wirklich spielen lassen. Das 2-1 entsteht aus einer Eckballsituation Mitte der zweiten Halbzeit. Wollte Made, der nicht nur sein erstes Bundesligator natürlich gegen Borussia Mönchengladbach erzielt, sondern auch noch das zweite nachlegen kann. In der Szene steht er natürlich sträflich frei, aber, und das war der Eindruck und ich glaube, der hat sich auch bestätigt, das habe ich WhatsApp-Nachrichten während des Spiels entnommen, dass die Ecke unberechtigt war. Ich habe mich jetzt sehr gewundert darüber, dass in keiner Spielzusammenfassung das thematisiert wurde, sei es jetzt im Video bei den ganzen genannten Formaten, sei es irgendwie im Kickertext noch wo irgendwo, das stand nirgendwo, deswegen noch ein kleines Fragezeichen hinter, aber das ist mein Stand, dass es eine unberechtigte Ecke war.
Ja, aus unserer Sicht sah es ganz klar so aus. Also ich habe da nicht gesehen, dass, ich weiß gar nicht, wer es war, Reitz, glaube ich, der mit in der Situation war, sah nicht so aus, als wäre er noch am Ball gewesen. Ganz merkwürdige Situation. Die Spieler von Borussia haben sich alle beschwert, direkt beim Schiedsrichter und nach dem Tor auch unmittelbar nochmal. Ja, nach dem Tor konnte der Schiedsrichter natürlich auch nichts mehr machen, aber sehr bitter, dass es aus so einer Situation dann natürlich das Tor fällt. Und bei allem, wo sich die Bremer vielleicht ungerecht behandelt gefühlt haben, gab es auch die Situation. Das muss man dann auch ganz klar.
Deswegen natürlich einen bitteren Beigeschmack. Nichtsdestotrotz muss man sagen, in der Phase schon verdient für Werder Bremen, die danach auch Chancen hatten, das Spiel zu entscheiden. Vor allen Dingen Marvin Duksch, einmal der da so einen Abpraller fast hätte verwerten können, so um die 10-12 Minuten vor Ende. Es gab aber auch eine sehr gute Szene noch, die Rocco Reitz hatte. Also der hatte echt noch eine weitere Top-Chance per Kopf. Den holt Zetra da gut aus dem Netz und auch der Nachschuss sitzt dann nicht. Und dann mussten wir so ein bisschen auf den Lucky-Punch-Moment warten. Wir haben auch über Jahre in diesem Podcast immer wieder die fehlenden Lucky-Punch-Situationen kritisiert. Jetzt muss man ja schon lobend erwähnen, in dieser Saison gab es dann zumindest ein paar wenige. Am ersten Spieltag in Augsburg. Thomas Schwanscherer dann am Ende mit dem Elfmeter in der 97. Da war es ja eine Szene, wo, glaube ich, Ivandro Borges Sanchez gelegt wurde. Und jetzt ja so ein bisschen mit dem Mute der Verzweiflung. Itakura spielt den Ball aus dem Halbfeld rein. Schwanscherer bringt den Ball Richtung Tor. Es hätte Ecke gegeben, darauf war ich auch gepolt. Aber Borussia tobte dann in Richtung Schiedsrichter und wurde belohnt.
Ja, man hatte wirklich in dieser Phase, es war eine ganz, ganz merkwürdig, dann viel gewechselt. Ich finde, gerade mit der Herausnahme von Reitz hatte man das Gefühl, Borussia ist nochmal aktiver geworden mit den neuen Wechseln, mit den Spielern, die auf dem Platz standen. Nichtsdestotrotz hatte ich das Gefühl, es war eine mittelschwere Katastrophe, wie man auch den Ball sich mal wieder hin und her gespielt hat und überhaupt nicht in die Situation für Flanken gekommen ist. Sei es auf der rechten Seite war es, glaube ich, ein, zweimal Stevie Leiner, der technische Probleme hatte, ein Gumu, der irgendwie technische Probleme hatte. Auf der linken Seite war es dann immer wieder so, dass dann Joe Skelly derjenige war, den die Bremer so ein bisschen haben in die Situation laufen lassen, dass er ansatzweise hätte flanken können, so sah es zumindest aus dem Stadion heraus aus, dann aber im entscheidenden Moment doch wieder abdreht, weil er auf der linken Seite steht und keine Flanke mit links bringt, dann stehen da vorne mit Jordan und Schwanscherer zwei Leute, die warten, die aber einfach nichts bekommen haben. Ko Itakura hat sich gedacht, bevor ich den Ball jetzt wieder rausspiele und die mir den in 10 Sekunden wieder zurückspielen, hau ich ihn mal selber rein. Und das war eine goldrichtige Entscheidung. Ich habe die Situation jetzt im Nachhinein gar nicht mehr gesehen. Es ist einfach immer wieder nervig, dass sich das dann tausendmal angeschaut wird. Ohne sie jetzt im Fernsehen gesehen zu haben, die Situation, kann ich mir ungefähr vorstellen, wie es abgelaufen ist. Der Arm so halb angelehnt, wahrscheinlich ein Kann, muss aber nicht Elfmeter. Er wird nicht gepfiffen, er wird dann doch gepfiffen. Was ich grundsätzlich immer wieder kritisiere, dass dann solche Kann-Entscheidungen, Graubereichsentscheidungen geändert werden. In dem Fall können wir nur von Glück reden, dass es so für uns gelaufen ist und dass Borussia den Elfmeter bekommt.
Ja, ich habe es mir noch ein paar Mal angeguckt und ich kann den Bremer Ärger total nachvollziehen. In 10 Fällen wird 5-mal Elfmeter gegeben und 5-mal nicht. Grundproblem bleibt bei dieser VAR-Kiste, dass man uns irgendwann mal erzählt hat, ich weiß schon gar nicht, ob das überhaupt noch gilt, vermutlich nicht, dass ja eigentlich nur bei 100%igen Fehlentscheidungen eingegriffen werden soll. Dann guckt man sich mal, das kommt nicht mehr so häufig vor, aber diese Champions League Halbfinals habe ich mir dann doch angeschaut, dann guckt man sich das da an und gefühlt hat der VAR dort gar nicht so diese Präsenz, die er in Deutschland total hat, das hat ja total überhand genommen, also dass sich so viel angeschaut wird, den Eindruck habe ich im internationalen Fußball nicht, deswegen da scheint es auch unterschiedliche Eingriffsschwellen zu geben, ich finde es unfassbar anstrengend, kann im Prinzip nur Ole Werner beipflichten, der sagte, ja dann schafft es doch halt einfach wieder ab, ne? Und ich glaube, das wäre mittlerweile hat man ja fast das Gefühl, das ist schon Konsens in der Fußball-Bundesliga und boah, also das ist schon ein Armutszeugnis, was der VAR da abliefert und ja, vielleicht spielt es sogar eine Rolle, dass diese Ecke unberechtigt war, dass das dann auch so im Unterbewusstsein steht. Als er dann rausging, dachte ich, ich glaube, das wird dann eher einer. Und es wurde auch einer und zum Glück haben wir diese Chance dann auch genutzt. Ist mir jetzt am Ende auch egal, 2-2, ich denke auch nicht komplett unverdient nach dem Spielverlauf, aber lass uns sprechen über die Elfmetersituation, über den Elfmeter an sich. Florian Neuhaus, der eingewechselt wurde, nachdem er zuletzt nur auf der Bank saß und er hat jetzt mal all die Wut darüber in den Elfmeter gesteckt und dass er diesen überhaupt schießen darf, ist auch schon interessant. Da hat er auch schon sehr viel investiert und Überzeugungskraft gebraucht. Denn Weigel ist der 1A-Elfmeterschütze auf dem Platz, Schwanscherer wäre der 1B-Kandidat und Neuhaus ist es dann, der ihn schießt. Sehr zum Ärger von Gerardo Seoane. Man muss sagen, wir beide haben im Stadion das Chaos jetzt gar nicht mitbekommen.
Wir haben das Chaos nicht so richtig mitbekommen. Ich habe gesehen, dass sie kurz gesprochen haben und war dann nur verwundert, dass Neuhaus angetreten ist. Ich glaube, so wie die meisten um uns herum. Hat sich dann natürlich auch auf dünnes Eis begeben. Weiß natürlich auch ganz genau, wenn er den dann nicht verwandelt, dann ja, wie Seoane es gesagt hat, dann wird es ungemütlich, mal unabhängig davon, ob man jetzt aus Seoanes Sicht diese Aussage am Ende so treffen muss nach dem Spiel oder ob man sowas einfach auch intern behandeln kann. Aber nichtsdestotrotz ist das der Fakt. Also es wäre unangenehm geworden, wenn er den Elfmeter nicht verwandelt hätte. Letztlich muss ich sagen, er ist ein Spieler, der ja auf unserem Gehaltszettel, glaube ich, relativ weit oben steht, sehr viel Geld verdient. Man erwartet dann von solchen Spielern ja auch auf eine Art, dass sie die Verantwortung übernehmen, wenn sie bereit dafür sind, auch in solchen Situationen. Das hat er gemacht, er hat den Elfmeter verwandelt und deshalb aus meiner Sicht soweit erstmal alles gut.
Es lässt Interpretationsspielraum zu. Also man kann sich auf die Seite von Seoane stellen, man kann sich sehr auf die Seite von Neuhaus stellen. Das sehen wir auch gerade in den sozialen Medien. Aber wahrscheinlich liegt die Wahrheit dann doch eher in der Mitte. Also ich weiß jetzt nicht, ob alles gut ist, denn die Frage, sollte erlaubt sein, Ego-Trip oder Verantwortung übernommen? Das sind ja so die zwei Lesarten. Ich finde schon, dass Florian Neuhaus hier ohne Zweifel, unabhängig davon, dass er den Elfmeter verwandelt, ein Ego-Trip gefahren ist. Warum? Weil er nicht der Elfmeterschütze hätte sein sollen, weil es da klare Absprachen gibt und weil mir im Übrigen sein Elfmeter auch nur einen Vibe gegeben hat. Und zwar, ich mache einen auf Zlatan Ibrahimovic, schweiße da in Gott-Elfmeter in den Giebel, achte nicht auf den Torwart und pearl den Ball da oben rein. Also das war schon hochrisikoreich, muss man ja sagen. Und das Teufelchen auf meiner Schulter sagt, geil, solche Leute will ich, genau sowas. Und das Engelchen sagt irgendwie, nee, kannst du so echt nicht bringen. Wenn er den verschießt, dann macht Neuhaus nämlich kein Spiel mehr für Borussia Mönchengladbach. Davon bin ich echt überzeugt. Und wir haben ein riesiges Problem.
Ja, also bin ich bei dir. Das war ja genau so. Und das stand auch für ihn zur Debatte. Wie gesagt, ich persönlich finde es immer relativ positiv oder eher positiv zu bewerten, wenn Leute Verantwortung übernehmen. Aus Trainersicht, aus Seoanes Sicht, ich wäre sauer gewesen. Ich hätte mir gewünscht, dass Seoane, meine Vermutung ist, dass es intern mittlerweile schon größere Auseinandersetzungen, größere Spannungen mit Florian Neuhaus gibt. Sonst hätte Seoane das wahrscheinlich nicht gesagt, weil sonst würde ich als Trainer eher dazu tendieren, öffentlich zu sagen, nein, nein, alles gut, er hat den Elfmeter geschossen, verwandelt, und ihm intern eine Backpfeife zu geben und zu sagen, was soll das, das machst du nicht nur einmal. Ich glaube, das sind so die zwei Unterschiede, die man machen muss. Ich hätte gesagt, also ich kann Seoane zu 100% verstehen, bin da auch komplett bei ihm und halte aber die Kommunikation und die Art und Weise von Seoane für spannend, weil, ja, glaube, und so schätze ich Seoane auch nicht ein, wenn das jetzt das erste Mal oder ein einmaliges, ja, aus der Reihe tanzen von Neuhaus gewesen wäre, kann ich mir irgendwie kaum vorstellen, dass Seoane das so offensiv direkt auch anspricht, weil es war dann nach dem Spiel ja das bestimmende Thema. Und am Ende, ich sag mal, ergebnistechnisch ist alles gut gegangen.
Ich sag mal so, ich finde, das sind sehr valide Punkte. Ich kann das total nachvollziehen und trotzdem gibt es ja auch die andere Lesart, auch jetzt in diesem konkreten Fall zu den Aussagen von Seoane, zu der Bewertung dessen. Weil im Prinzip, er konnte halt nichts mehr gewinnen nach dieser Aussage und nach dieser Aktion von Neuhaus. Hatte er im Prinzip nichts mehr zu gewinnen. Und wenn er sagt, so dieses inhaltsleere Statement, was du dir eher gewünscht hättest, nach dem Motto, wir klären das intern, ja, gut, dann bleibt trotzdem dieses Thema in der Welt und es lässt Seoane sehr schwach dastehen, zumindest nach extern, nach außen. Und jetzt allerdings hat er mit diesem Thema natürlich auch Neuhaus klar nochmal in den Senkel gestellt und jeder fragt sich auch, was ist da eigentlich Phase, ne? Weil das bleibt ja im Nebulösen und Neuhaus sagt sogar, er wäre gar nicht verletzt. Was ja völlig absurd klingt, wenn er wirklich diese Auslaufgeschichten nicht mehr hat mitmachen können und wenn er offenbar nur dosiert trainiert hat. Und es gab ja auch einen Grund, dass er in Wolfsburg gar nicht im Kader war. Also ich glaube, er wurde dann nicht aus disziplinarischen Maßnahmen komplett rausgenommen. Ja, gegen Freiburg war das ein sehr, sehr schwaches Spiel, aber danach in Wolfsburg war er offenbar nicht spielfähig, deshalb nicht im Kader. Dann hat das Wolfsburg-Spiel erstmals mit dieser sehr defensiven Grundausrichtung mit Itakura auf der vorgezogenen 6 ja gut funktioniert. Wir haben da gewonnen. Ich weiß noch, wie wir nach Wolfsburg zum ICE gegangen sind und schon da gesagt haben, genau so muss jetzt eigentlich Seoane aufstellen. Köln in diesem Abstiegskampfmodus bleiben, dann ist es gegen Dortmund und gegen Hoffenheim nicht gut gegangen. Gegen Union, da hätte ich mir vielleicht da spielerische Impulse von Neuhaus gewünscht, fair enough, aber ansonsten habe ich das schon verstanden, dass Seoane nach dem erfolgreichen Wolfsburg-Auftritt erstmal dabei blieb. Also von daher, ja, es ist eine ganz schwierige Gemengelage und bei Seoane habe ich grundsätzlich auch das Gefühl, dass er seit einigen Wochen wirklich mehr und mehr auch unmotivierter wirkte in der Kommunikation, in den Spieltags-PKs. Er war in seinen Statements noch knapper als ohnehin schon. Jetzt brauchte er in dieser Situation, glaube ich, eher dann dieses fettere Statement als das Inhaltsleere, um nicht auch an Autorität zu verlieren. Und bei Neuhaus, wie gesagt, gut, dass er ihn reingemacht hat, bedanke ich mich auch dafür. Ein Teil von mir fand das auch schon ganz schön geil, weil Reibung erzeugt Energie und so weiter, ne? Aber ihn jetzt, was einige machen, so zum Samtheiligen hochzujatzen und aus Neuhaus den Blutschweiß-Tränenkämpfer und gleichzeitigen netzerartigen Freigeist und vom Trainer gemobbten Edelborussen zu machen, das geht mir halt auch zu weit, ne? Weil du sagst es, das ist eben ein Spieler, der seit Jahren sehr viel Geld auch verschlingt und vergleichsweise zu seinen Anlagen sehr wenig liefert.
Ja, und ich denke, das ja, wird sich auch, ja, du sagst es eigentlich, das schlägt sich gerade so ein bisschen auch im Kader grundsätzlich nieder. Ich habe das Gefühl, dass wir gerade das Problem haben, dass wir ja einen wenig ausgeglichenen Kader haben. Sobald Leistungsträger auf der Bank sitzen, weil wir auch aus dem Vollen schöpfen können und 15, 16, 17 Spieler fit haben, die auch alle von Anfang an spielen können. Wenn es dann Leistungsträger trifft, und da haben wir immer noch diese gleiche Hierarchie, die es in der letzten Saison schon gegeben hat, wo sich manche, die unser Team manchmal von selbst aufgestellt hat. Und wenn es davon einen trifft, so von diesen Top 10, Top 11 Großverdienern, Topspielern, ja, da hat man immer das Gefühl so leicht, dass das sehr schnell in eine kleine interne Schlammschlacht ausartet und eine sehr, sehr große Unzufriedenheit wird und wenig Verständnis auch für die Situation der Mannschaft und das fehlt mir da so ein bisschen und kann da Neuhaus auch nur bedingt verstehen, warum er in so einer Situation dann auch immer mal wieder so ein paar Spitzen in Richtung des Trainers abfeuert, als wäre er jetzt derjenige, der uns jetzt im Alleingang sonst vom Abstieg gerettet hätte. Das sehe ich halt auch nicht. Dafür hat er genug Chancen gehabt und genug Spiele, in denen er das halt auch hätte tun können.
Ja, es gab sicherlich positive Tendenzen, auch so von der Körpersprache. Ich erinnere an das Bochum-Heimspiel. Ich erinnere an die positive Monstergrätsche in Leverkusen. By the way, immer noch ein Fiebertraum, dass wir da 0-0 gespielt haben. Man kann es nicht oft genug erwähnen, aber das nur am Rande. Ja, also schwieriges Thema, schwierige Gemengelage und auch ein Thema, wo es ja mehr als eine Wahrheit gibt. Ich denke, das kann man schon so als Bilanz drunter ziehen. Und wir ziehen jetzt auch folgende Bilanz in der Tabelle. Wir haben darüber jetzt in den letzten Wochen sehr ausschweifend gesprochen und müssen das auch diesmal noch machen, denn jetzt wird es ja immer entscheidender, nur noch zwei Spiele stehen an und die Tabellensituation ist weiter wie folgt. Es sind die 4 Punkte vor Mainz, vor dem Relegationsplatz. Dank des Heidenheimer Ausgleichs sind es diese 4 Punkte. Also man kann jetzt nicht sagen, dass die Mannschaften seit Wochen gegen Borussia spielen. Also es ist auch schon sehr viel Zutun von anderen dabei, dass Borussia überhaupt immer noch diese vergleichsweise positive Situation kann man ja nicht sagen, aber diese vergleichsweise Entspanntheit im Großen und Ganzen Unbehagen dann doch noch bietet jetzt so vor dem letzten Heimspiel. Bochum hat gewonnen bei Union. Borussia spielt Remis, Mainz spielt Remis. Union wechselt nochmal den Trainer, das sind so die entscheidenden Konkurrenten. Der direkte Abstieg auch rechnerisch nicht mehr möglich, das heißt auf Köln brauchen wir gar nicht mehr zu schauen. Die sind aber zum Glück für uns noch nicht weg, zum Glück, weil die spielen jetzt gegen Union. Leverkusen zum Glück bleibt ungeschlagen, spielt jetzt in Bochum. Dortmund zum Glück, da hat offensichtlich auch die zweite Reihe Bock, denn die spielen jetzt gegen Mainz. Also Restprogramm von uns jetzt Frankfurt-Stuttgart, Union spielt gegen Köln und Freiburg, Mainz gegen Dortmund und Wolfsburg und Bochum gegen Leverkusen und Bremen. Und am nächsten Samstag kommt Frankfurt in den Borussia-Park und zeitgleich, ein paar Kilometer entfernt, Union in Köln. Wenn Köln gewinnt, sind wir 17.30 Uhr schon sicher dann auch in der nächsten Saison in der Bundesliga dabei, egal wie wir gegen Frankfurt spielen. Aber da wollen wir es natürlich nicht drauf ankommen lassen. Wie blickst du jetzt auf dieses Restprogramm, auf die Ausgangslage, 2 Spieltage vor Schluss? Es gibt ja noch ein paar Szenarien.
Ja, ich würde es erstmal andersrum sehen. Du hast gerade gesagt, wenn Köln Union schlägt, sind wir in der Bundesliga am Samstag um 17.30 Uhr. Wenn wir Frankfurt schlagen,
Ja, ich trau mich kaum, Fabian.
Sind wir auch sicher in der Bundesliga. Das heißt, das, was wir letzte Woche gesagt haben, das Spiel in Bremen zu gewinnen, dann haben wir es sicher. Das gilt jetzt ja genauso weiterhin. Das Spiel gegen die Eintracht zu Hause gewinnen. Und wir brauchen uns überhaupt nicht mehr damit beschäftigen, was die anderen machen. Wir können um 17.30 Uhr ein Bier aufmachen und den Klassenerhalt, zumindest mal, ich weiß nicht, ob man feiern sagen kann, aber ich glaube, der Trainer von Schalke hat es, glaube ich, so passend gesagt, was sie denn machen, wenn sie jetzt in der Liga bleiben. Ja, der wusste auch nicht so recht, ob ihm nach Feiern zumute ist, sondern hat gesagt, naja, uns wird ein Stein vom Herzen fallen. Und ich glaube, das wird auch bei uns dann am Samstag um 17.30 Uhr passieren. Ja, also wir haben zwei Chancen. Entweder wir gewinnen selbst gegen Frankfurt oder ja, man mag es ja kaum laut aussprechen, aber wenn Köln uns denn helfen möge, dann würde auch natürlich eine Niederlage von Union, ganz klar sei dabei gesagt, ich hoffe natürlich auch, dass Union die Klasse hält. Im Idealfall Union und Borussia, die bitte in der Liga bleiben.
Was wäre dein Wunschszenario?
Mein Wunschszenario wäre, ja, zumindest mal, dass Union und Borussia direkt in der Liga bleiben. Ja, ich weiß nicht, dann die in der Relegation dann, ob da jetzt Düsseldorf oder Köln gegen oder Düsseldorf gegen Köln oder gegen Mainz spielt. Das wäre so mein Wunsch. Ich glaube, Düsseldorf gegen Mainz fände ich ganz okay. Da hätte ich relativ wenig. Das liefe dann bei mir einfach so im Hintergrund mit, weil es mir jetzt nicht so wichtig ist, wer da von beiden gewinnt. Das muss ich ganz klar sagen. Von daher wäre das, glaube ich, mein Wunschszenario. Also Borussia und Union gerne in der Liga bleiben. Aber dafür sind es noch ein paar Spiele. Wir wissen eventuell sonst auch mehr am Samstag um 20.30 Uhr. Und haben da immer noch die Chance, in der Liga zu bleiben über Schützenhilfe aus Dortmund in dem Fall, wenn sie gegen Mainz nicht gewinnen. Also ich glaube, da bleibt noch einiges offen. Selbst Bochum, sie stehen ja hinter uns und haben noch zwei ganz schön schwere Spiele, wie ich finde. Spielen irgendwie einen komischen Fußball, fangen immer gut an jedes Spiel und führen zur Halbzeit und man denkt sich, es gibt's doch gar nicht, Bochum, was ist denn mit denen los? Und dann wird's hinten raus nochmal ganz schön eng. Ich glaube, wenn das gegen Leverkusen genauso läuft, dann führen sie vielleicht zur Halbzeit 2-0 gegen Leverkusen, aber dann steht es vielleicht am Ende auch 6-2 für Leverkusen. Also auch da könnte es nochmal knapp werden. Die Wahrscheinlichkeit würde ich schon fast auf 50% vielleicht höher einschätzen, dass wir sogar mit diesen 33 Punkten drin bleiben. Ich weiß nicht, ob ich es drauf ankommen lassen möchte. Ich würde mich schon sehr, sehr freuen, wenn Borussia wie auch immer am Samstag den Sieg gegen die Eintracht einfährt und dann wirklich aller Sorgen entledigt ist.
Ja, also wir können uns ja mal von hinten aufrollen. Das Szenario mit 0 Punkten in die Relegation, das tritt dann ein, wenn Bochum mindestens 1 Punkt holt, wenn Union mindestens 4 Punkte holt und wenn Mainz 6 Punkte holt. Es sei denn, man holt mit 4 Punkten 10 Tore Rückstand auf. Aber wie soll das passieren? Also ich glaube jetzt auch nicht daran, dass wir 7-0 in Stuttgart verlieren können. Touché. Aber das nur am Rande. Dann das Relegationsszenario mit einem Punkt von Borussia aus den beiden Spielen würde beinhalten, dass Mainz natürlich die 6 Zähler holt, dass Union auch die 6 Zähler holt und dass Bochum mindestens 2 Punkte holt. Also das wäre dann der Fall. Dann wäre Borussia sogar mit einem Unentschieden gegen Frankfurt und einer Niederlage in Stuttgart, also mit 34 Punkten in der Relegation. Und im Umkehrschluss heißt das alles aber auch, mit mindestens 2 Punkten, auch das Szenario wäre ja theoretisch möglich, können wir auch nicht mehr in die Relegation. Also 35 Punkte reichen jetzt nach den Ergebnissen vom Wochenende definitiv für den sicheren Klassenerhalt. Und ja, um es dann am Samstag klar zu machen, gibt es im Prinzip zwei Pfade, um es nochmal ganz kurz und bündig zu halten. Entweder Pfad A, der Klassenerhalt ist um 17.30 Uhr fix, wenn Borussia genauso viele Punkte oder weniger holt wie Union parallel in Köln. Und Pfad B ist, wenn das eben nicht gelingt, dann muss nach Mainz geschaut werden. Mainz darf dann nicht gegen Borussia Dortmund im 18.30 Uhr Topspiel gewinnen. Schauen wir erstmal auf uns, der Ausblick auf Frankfurt. Ja, worauf kommt es in dem Spiel an? Die Eintracht spielt ja nicht mehr nur um die goldene Ananas theoretisch. Brauchen sie auch noch Punkte, bräuchten, um ganz sicher zu gehen, ja, einen Dreier noch aus den zwei letzten Spielen, um vor Freiburg zu bleiben. Aber realistisch betrachtet, ja, also Freiburg müsste auch schon 6 Punkte machen gegen Heidenheim und in Union, um noch eine Chance zu haben, Frankfurt zu überholen. Also ja, vielleicht haben wir Glück und wir treffen da auch auf eine Mannschaft, die so ein bisschen auslaufen lässt. Also die Eintracht ist jetzt alles andere als formstark.
Ja, eben, also die Eintracht überzeugt jetzt in der Rückrunde auch nicht gerade mit Glanzleistungen. Ich glaube, sie haben auch 20 Punkte oder so in der Rückrunde geholt bislang. Das ist jetzt auch noch nicht die Welt. Auswärts, also zu Hause für Borussia, da ist schon noch was möglich. Mindestens ein Punktgewinn ist da möglich und den traue ich den Jungs auch absolut zu. Frankfurt vorne natürlich immer wieder gefährlich, ihre 3-4 gefährlichen Spieler vorne, dass sie eine Qualität haben, ist unbestritten, sind auch nicht umsonst Sechster, spielen eigentlich gar nicht so eine tolle Saison, sind aber immerhin Sechster, das sagt auch schon einiges über die Qualität im Kader. Das heißt, man muss schon aufpassen, ich glaube, das wissen auch alle, die Eintracht kennt jeder, entsprechend, aber ja, es ist was drin. Ja, ich glaube schon daran, dass wir da mindestens einen Punkt holen und ich bin irgendwie sehr zuversichtlich, dass wir am Samstagabend spätestens um 20.30 Uhr davon ausgehen können, dass Borussia in der Saison 24-25 in der Fußball-Bundesliga spielt.
Es gibt ja merkwürdig wenige Ansätze dafür, dass man überhaupt mal optimistisch sein kann, aber ich bin es tatsächlich auch. Ich habe sogar das Gefühl, dass wir gegen Frankfurt gewinnen. Ich weiß nicht, woher das rührt. Es gibt dafür keine wirklich guten Gründe objektiv, aber mir gefällt auch eine Aussage von Manuel Kone in der Mixzone, wenn er sagt, wir gewinnen am Samstag. Das ist endlich mal eine klar messbare Aussage und nicht so dieses ganze Wischiwaschi. Ich kann nicht vor einer Woche sagen und Heiko Butscher dafür loben, dass er sagt, vor dem Hoffenheim-Spiel, das ist das wichtigste Spiel der Saison. Ich mag das, diese Art von Aussagen und ich glaube, dass das auch positiv einzahlen kann, dass man nicht irgendwie wie das Kaninchen vor der Schlange spielt, dass man sich vielleicht auch ein bisschen was zutraut, dass es dann wirklich auch darum geht, einfach dieses Spiel zu ziehen, dass man natürlich von Anfang an erstmal schaut, nicht irgendwie blöd in 0-1 zu rennen, weil ansonsten, ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir, wenn wir in die 70. Minute gehen und es vielleicht bei Köln Union nicht 3-0 für Union steht oder so, dass man dann auch einfach mutig sein kann. Vielleicht dann auch so dieses 1-0 über Stadion erzwingt, ne? Weil das ist das einzig Positive, was ich jetzt dieser heiklen Schlussphase noch entnehmen oder abgewinnen kann. Wir können endlich auch ein positives Saisonende mal finden. Das hatten wir in den letzten Jahren zu Hause, in beiden Jahren am 34. Spieltag, als wir da fast Fußballfeste feiern konnten, aber es ging um nichts mehr, ne? Und jetzt ist die Situation eine andere und ja, alles ist möglich, sogar irgendwie ein Tor in der Nachspielzeit und wir haben diese Mega-Explosion im Borussia Park, die wir im Pokalspiel gegen Wolfsburg hatten. Ja, vielleicht kann man sich daran aufhängen. Ich bin gespannt auch auf ein paar personelle Fragen. Damit würde ich dann das Frankfurt-Spiel auch abhaken. Dazu noch eine Frage, Nicolas oder Omlin. Wir sind ja damit auch mit dieser Thematik fast in die Folge gegangen. Würdest du denn da nochmal was ändern? Oder sagst du, Omlin hat es auf der Bank auch ganz gut gemacht, ist da so seiner Kapitätsrolle nachgekommen und Nicolas steht halt zwischen den Pfosten auch sehr stabil?
Ja, im Prinzip würde ich das schon so sagen. Ja, Moritz Nicolas hat jetzt so viel... ja, viel Spielpraxis in den letzten Monaten. Jetzt sind es noch 2 Spiele. Ich glaube, ich würde es dabei belassen, ehrlicherweise.
Und Neuhaus drin oder nicht? Also sollte Seoane jetzt einfach mal sich den Gelüsten hingeben und sagen, ja, Neuhaus, dann mach's auch so, wie du willst. Dann mach's von Anfang an. Oder sollte er eher jetzt, um die Autorität zu wahren und um auch dem Frankfurter Spiel eher mit ein bisschen mehr Gift und Galle zu begegnen, dann nicht auf ihn setzen? Weil er wäre ja eher die feinere Klinge.
Ja, also er müsste schon für Neuhaus, für Kone oder Reitz in die Startelf rutschen. Und also ich sehe jetzt nicht, dass wir mit Weigel, Kone, Reitz und Neuhaus beginnen. Und deshalb glaube ich eher nicht dran. Ich sehe sogar die Gefahr, dass wenn Wöber es noch schaffen sollte, dass dann überhaupt kein Platz mehr wird. Ansonsten muss er aber ohnehin sich gegen Kone oder Reitz durchsetzen. Glaube ich momentan nicht dran. Wie gesagt, am Samstag, ich hatte schon den Eindruck, dass ja Reitz und Hack, ich glaube, die hatten fast 80% unserer Torabschlüsse am Samstag, sind diejenigen, die sich was zutrauen, die selbstbewusst spielen. Und ich habe im Moment das Gefühl, dass die größte Wahrscheinlichkeit in unserem Spiel, Tore zu erzielen, von Rocco Reitz und ja Robin Hack ausgeht.
Letztes Heimspiel oder letzte Heimspiele sind ja auch immer Zeit des Abschiedsnehmens und das haben wir in diesem Fall. Toni Janschke und Patrick Herrmann werden zum letzten Mal im Spieltagskader von Borussia Mönchengladbach stehen. Ich hoffe, das gilt dann auch für Toni Janschke, ich hoffe, das gilt für beide. Idealerweise führen wir 3-0 in der 85. und da fallen dann nochmal ein paar Einsätze vom Baum. Das wäre natürlich das Traumszenario, damit sollten wir jetzt aber nicht planen. Patrick Herrmann hat ja im Übrigen in Bremen, das hat man jetzt vielleicht als Nicht-Stadiongänger gar nicht mitbekommen, hat jetzt nochmal wirklich Standing Ovations und Sprechchöre geerntet, als die Mannschaft dann nochmal am Block war und er dann, oder nicht am Block, aber in Richtung Kurve gegangen ist und sich dann auch, ja, Patrick Herrmann da noch ein paar Sprechchöre hat abholen dürfen. Das fand ich noch persönlich sehr, sehr schön und ich würde den beiden einfach sehr, sehr wünschen, dass sie dann würdigen Abschied bekommen. Letztes Heimspiel kann es dann theoretisch auch sein für einen Gerardo Seoane, also den Elefant im Raum müssen wir auch nochmal besprechen. Kann es mit ihm weitergehen? Also das kommt jetzt vielleicht jetzt aus der Kalten, aber wir können jetzt die Folge hier nicht so durchlaufen lassen, ohne diese Frage zu stellen, weil ich meine, klar, wir haben ihn jetzt so ein bisschen aus der Schusslinie genommen bei dem Thema Neuhaus, würde ich schon behaupten, aber kann es bei der Bilanz mit 13 Punkten aus 16 Rückrunden spielen, kann es da weitergehen?
Ja, eigentlich nicht. Aus meiner Sicht eigentlich nicht. Wenn es dabei bleibt oder wenn wir, ich sag mal, wenn wir noch einen Punkt holen und am Ende mit 14 Punkten aus dieser Rückrunde gehen, wenn wir es schaffen, mit 7 Siegen den direkten Klassenerhalt zu schaffen und damit einen Negativrekord einstellen. Rein theoretisch könnte Mainz 05 auch den absoluten Negativrekord einstellen und einen Rekord für die Ewigkeit aufstellen, wenn sie noch ein Unentschieden holen und dann Union damit vorbeiziehen und dann, oder wenn sie noch 15. werden und dann an Union noch zumindest vorbeiziehen, dann könnten sie es sogar mit 5 Siegen noch schaffen, den direkten Klassenerhalt zu schaffen. Das wäre der ganz große Rekord. Nein, aber 7 Siege ist schon sehr wenig. Das ist das ist zu wenig aus meiner Sicht. Einige Spieler sind individuell ein bisschen weitergekommen diese Saison. Andere Spieler gar nicht. Ich finde auch, dass das Gesamtsystem noch nach wie vor nicht ganz stimmig ist. Es ist alles noch sehr, es ist sehr viel Veränderung drin. Es ist sehr viel Aktionismus auch. Ich glaube, wir haben also unsere Grundformation jetzt ja auch schon so oft geändert, immer wieder auch angepasst und so richtig funktioniert, dauerhaft funktioniert, hat nicht. Man ist nie so richtig in den Flow gekommen. Scheinbar funktioniert es halt auch mit einigen Spielern individuell nicht so gut. Also ich bin der Meinung, ja, auch wenn ich lange Zeit immer derjenige war, der ja auch gesagt hat, wir müssen mal länger auch an einem Trainer festhalten und müssen nicht immer gleich den Trainer in Frage stellen. Ich glaube, viel wichtiger ist auch, sämtliche Personen in Frage zu stellen, die sportliche Verantwortung haben, als immer nur den Trainer. Und nichtsdestotrotz glaube ich, dass eine Saison mit 34 Punkten, die ja am Ende dann nur Glück bedeutet, dass andere Teams weniger Punkte geholt haben und dadurch nicht zum Abstieg geführt haben, das kann dann eigentlich keine Basis für eine Weiterbeschäftigung sein, zumal die Rückrunde dann aller Voraussicht nach, nein, das wissen wir jetzt schon definitiv, die Rückrunde war schlechter als die Hinrunde. Selbst wenn wir jetzt beide Spiele gewinnen, haben wir weniger Punkte geholt. Und das ist natürlich schon ein Armutszeugnis in einer Saison, die man lange als Umbruchssaison verkauft, in der man lange davon erzählt, dass man auch Spieler weiterentwickeln möchte, dass genau das eigentlich in der zweiten Saisonhälfte überhaupt nicht eintritt. Und sehr, sehr heimschwach, sehr, sehr wenig, von allem ein bisschen zu wenig. Und deshalb würde ich sagen, und ist meine Meinung, nein, es kann eigentlich nicht weitergehen.
Ja, ich sehe das ähnlich. Ich denke, die Argumente fehlen einfach. Und wenn das einzige Argument, was immer wieder kommt und was auch wir uns eher wünschen würden, dass man alleine aus den Erfahrungen der letzten Jahre heraus sagt, wir machen mit einem Trainer auch mal mehr als eine Saison. Aber wenn das der einzige Grund ist, dass man das in den letzten Jahren eben anders gemacht hat, dann kann das ja nicht für Seoane am Ende ausschlaggebend sein. Und trotzdem, ich glaube jetzt auch nicht, dass er jetzt schlechter performt als seine Vorgänger. Ich glaube, wir haben schon auch noch nach Eberl die Möglichkeit gehabt, auch ein Stoppsignal zu setzen. Also zum Beispiel nach Hütter hätte man aus diesem Zyklus mal, aus diesem Trainerwechselmodus mal rauskommen können. Also die erste Trainerentscheidung von Wirkus muss man schon jetzt auch deutlich hinterfragen mit dem Wissen, was Hütter auch an anderen Stationen gezeigt hat, vorher und auch nachher bei der AS Monaco. Ja, dann hätte man vielleicht auch mal einen Trainer, einen Kader hinstellen können, der den Wünschen entspricht. Das hat man ja dann mit Farke auch nicht gemacht. Kurioserweise oder ironischerweise ist es dann Julian Weigl, der größte Trainerspieler überhaupt oder trainerfokussierte Transfer in den letzten Jahren, den man macht. Und dann hört man mit Farke auf. Im Nachhinein ja auch alles sehr, sehr dubios. Die Situation war noch eine ganz andere da und man hatte am Ende ein ruhiges Ergebnis. Hätte ja auch theoretisch, auch wenn ich von der Farkschen Art überhaupt nicht überzeugt gewesen bin, aber hätte theoretisch ja auch den Kader danach ausrichten können. Aber wenn man das jetzt wiederholt nicht macht, ich weiß nicht, wohin das Ganze führen soll. Deswegen mein Plädoyer ist, erstmal aufzuräumen auf der viel höheren Ebene, weil wenn man jetzt nur Seoane rauswirft, ich prophezeie, dass es dann trotzdem ein Abstieg auf Raten bleibt. Wenn man aber mit dem kompletten Tandem hier weiter agiert, dann wird es ja auch auf nichts anderes hinauslaufen. Also es ist eine ganz diffizile Situation und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass vor allen Dingen der Geschäftsführersport maßlos überschätzt wurde, damals, als er eingestellt worden ist, dass er einfach komplett falsch ist an dieser Position und dass alleine damit, wenn es da eine andere Besetzung gäbe, dass wir alleine damit schon besser fahren würden. Und dementsprechend bin ich da ähnlicher Meinung. Mit Seoane kann es nicht weitergehen, aber die Probleme, sie liegen viel tiefer, Fabian.
Ja, jetzt werden wir mit Sicherheit auch in den nächsten Wochen nochmal drüber sprechen. Jetzt ist, glaube ich, erstmal wichtig, sich auf das Hier und Jetzt diese Woche zu konzentrieren, für die Mannschaft mögliche Nebengeräusche jetzt zu vermeiden. Es geht jetzt irgendwie darum, dass alle gemeinsam diesen Nichtabstieg schaffen, dass wir das schaffen. Und ich glaube, sobald wir das geschafft haben, dann können wir und werden auch wir wahrscheinlich nochmal in eine tiefere Analyse der Saison gehen und das Ganze uns nochmal näher anschauen.
Und den Klassenerhalt geschafft, das hat zumindest die U23 jetzt schon hinter sich. Am drittletzten Spieltag ist der U23 das gelungen, was die erste noch nicht geschafft hat. Und zwar, sie ist in der Liga geblieben durch einen 2:1 Heimsieg gegen Fortuna Köln. Ich glaube, den hätte es jetzt am Ende gar nicht mehr gebraucht, weil ja Lippstadt erneut nicht gewinnen konnte in Wegberg-Beek. Aber so ist natürlich immer besser, wenn man es selber regeln kann. Und daran sollte sich die erste jetzt am Samstag ein Beispiel nehmen. Zu U23 2:1 gegen Fortuna Köln gewonnen ist vor allen Dingen deshalb gut, weil man damit eine sehr positive Serie fortsetzen kann. Es ist eine schwierige Saison gewesen, aber am Ende zumindest jetzt 6 Spiele ohne Niederlage, 3 Siege, 3 Unentschieden und sogar nur eine Niederlage aus den letzten 10 Spielen. 5 Siege, 4 Remis, eine Pleite nur dabei gewesen. Letzte 2 Spiele jetzt in Aalen und gegen Bocholt und am Ende ist es dann sogar ein vergleichsweise noch souveräner Klassenerhalt und vor allen Dingen auch ein ganz wichtiger Klassenerhalt, denn die 5. Liga, also die ist nun wirklich nicht das Habitat, in der sich Borussias Top-Talente bewegen sollten.
Und damit hat die U23 auch etwas geschafft, aus meiner Sicht in dieser Saison, was die erste Mannschaft sich auch vorgenommen hatte, eine stetige Weiterentwicklung und ein Dazulernen. Auch da hatte sich ja
steigende ein Kurve was, dann einfach in der Saison.
Steigende Kurve, genau. Es hatte sich ja auch da einiges verändert vor der Saison. Trainer ist zwar geblieben, aber im Kader gab es ja dann auch immer wieder einige Veränderungen in der U23, ja auch in der Natur der Sache, dass es jede Saison wieder einen kleinen Umbruch gibt, immer wieder Spieler aus der U19, die nachdrängen, immer wieder Spieler, die dann auch gehen und den nächsten Schritt bei Borussia nicht machen und dafür sich vielleicht einem anderen Team in der 3. Liga anschließen, vielleicht mal in der 2. Den Umbruch hat Borussia da jetzt so bewältigt, dass man ja schwer in die Saison gekommen ist, lange Probleme hatte, aber jetzt am Ende doch eine ansteigende Formkurve zu beobachten ist und das ist, glaube ich, positiv. Das sollte die U23 mitnehmen und dann kann man im nächsten Jahr da wieder neu angreifen in der Regionalliga West.
Und noch Positiveres können wir von der U19 vermelden. Auch das ein Thema, was jetzt zumindest ein bisschen mediale Beachtung auch gefunden hat. Darf man auch nicht geringschätzen, denn die U19 steht nach einem 2:1 Heimsieg am vorletzten Spieltag gegen Bayer Leverkusen in der A-Junioren-Bundesliga West. Also es ist ja eine 3 geteilte Regionalliga meines Wissens nach in Deutschland. Steht sie auf dem 2. Tabellenplatz. Gewinnt dieses direkte Duell gegen Leverkusen, springt von 3-2 an Leverkusen vorbei und ist jetzt nur noch 1 Punkt entfernt von der Qualifikation für die U19-Bundesliga-Endrunde. Da ziehen immer die 3 Meister der 3 Staffeln plus auch der 2. aus der Weststaffel ein. Und es braucht diesen einen Punkt oder bestenfalls einfach einen Sieg in Wuppertal am Samstag um 13 Uhr. Wuppertal ist vorletzter, sollte machbar sein und dann hätte die U19 etwas Großes geschaffen und da kann man ja vielleicht auch ein bisschen Hoffnung schöpfen, ne? Also dass da ein Unterbau kommt, der jetzt auch da erfolgreich ist, denn ich glaube auch, dass es nicht gering einzuschätzen, denn die U19 hat jetzt in den letzten Jahren auch nicht solche Ergebnisse erzielt. Also das waren dann meistens eher Mittelfeldplätze und sowas oder so oberes Mittelfeld, aber jetzt steht man eben kurz vor dem Einzug in die Endrunde. Halbfinale wäre dann übrigens, das steht schon fest, Hin- und Rückspiel gegen Hoffenheim, Mittwoch, 15. Mai nächste Woche zu Hause, dann sonntags, 19. Mai das Rückspiel und Dortmund spielt im zweiten Halbfinale voraussichtlich gegen Hertha, die Sieger dann in einem Spiel am 2. Juni gegeneinander, das wäre der Blick auf die U19 und das ist doch wirklich eine sehr, sehr positive Entwicklung da in dieser Spielzeit.
Ja, hervorragend.
Trainer Oliver Kirch aus Soest.
Trainer Oliver Kirch läuft gut, das hört sich sehr gut an, das ist schön für, ich glaube, das ist schön für Borussia, das ist schön für die Jungs, das gibt natürlich auch immer Selbstvertrauen, wenn man ja auch auf dem Level dann performt, wenn man weiß, bei den anderen Teams, das sind ja nun auch keine schlechten Fußballer und ich glaube, das hilft enorm, das ja, wird, glaube ich, manchmal so ein bisschen unterschätzt, aber wenn ich mir anschaue, wie erfolgreich andere Vereine in den letzten Jahren auch immer wieder in der A-Jugend waren und was dann ein, zwei Jahre später auch aus dieser A-Jugend dann an Talenten in die Bundesliga gekommen ist, in die zweite Bundesliga, dann ist das schon sehr positiv und deshalb sehr erfreuliche Nachrichten. Also es gibt auch sehr, sehr gute Nachrichten noch.
Dann zum Abschluss eine weniger erfreuliche Meldung. Die Frauen verlieren bei Schlusslicht Hoffenheim 2 in der zweiten Bundesliga 1-3. Damit der Klassenerhalt noch nicht geschafft. Da sind es noch 3 Spieltage. Es bleiben 5 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Sind jetzt 3 weniger geworden, aber sollte ja trotzdem noch klappen. Es geht am Sonntag um 11 Uhr gegen den vorletzten Wolfsburg 2 im Grenzlandstadion von Reit. Und damit hätten wir jetzt auch das abgehakt und konzentrieren uns natürlich auch nächste Woche auf die erste Mannschaft der Herren. 15.30 Uhr Samstag gegen Eintracht Frankfurt. Hoffentlich können wir mal wieder über einen Sieg sprechen. Das wäre ja dann ein ganz wichtiger, Fabian. Zum Abschluss, es bleibt beim guten Gefühl. Ich denke, das ist jetzt klar geworden. Wir glauben dran, dass das zumindest jetzt mit einem halbwegs versöhnlichen Saisonabschluss was wird. Und dann wünschen wir uns, nächste Woche darüber sprechen zu können. Also, macht's gut, feuert die Truppe an am Samstag. Ciao, ciao.
Ciao, macht's gut.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.